Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Cobains Erben. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sind, weil ich habe richtig Lust auf dieses Gespräch heute Abend und ich glaube Jay auch.
Jawohl.
Ich habe das ist ein bisschen so ein Jay-Thema, was wir heute machen. Und es ist die vorletzte Folge des Jahres 2021 bei Cobains Erben.
Ja.
Und oh, wir haben so viele Podcast-Folgen in diesem Jahr aufgenommen. Also das war schon wirklich üppig, ne?
Alter Schwede, ey.
Und da habe ich gedacht, wir brauchen so ein leichtgängiges Thema, nicht sowas Anstrengendes, mehr sowas Schönes so.
Jawohl. Ne? Wir haben dieses Jahr mit Cobains Erben und Hossa Talk wirklich jede Woche gesendet. Außer im Sommer, da hatten wir eine kurze Pause.
Ja, das stimmt.
Und natürlich ging es nicht gleich in der ersten Januarwoche los, aber grundsätzlich quasi mit den beiden Podcasts abwechselnd jede Woche.
Puff. Genau.
Ja. Das ist schon eine ganze Menge Kram. Aber
ja, das war echt krass. Ja.
So ist das.
Leiden und wir sind Kunst. Nicht alleine. Wir sind nicht alleine, denn wir haben einen Gast. Mein Freund Dennis Tannhäuser ist bei uns zu Besuch. Und weil er ist nämlich auch einschlägig vorbelastet, was das Thema des heutigen Abends angeht. Genau. Herzlich willkommen, Dennis.
Ja, schönen guten Abend euch beide. Ja, danke dabei zu sein.
Es ist ja eigentlich zu früh. Es ist ja eigentlich zu früh. Du, ich wollte gerade sagen, du heißt Dennis Tannhäuser, wie der Professor aus Dark, das ist ja Wahnsinn.
Echt, gibt es einen?
Ja, also ich meine der, also die Fernsehserie Dark, ne? Netflix, ja. Die ja. Schöne, also die beste deutsche Serie ever, würde ich persönlich sagen. Da spielt ein Herr Tannhäuser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hat ein Buch über Zeitreisen geschrieben, was in der Serie eine wichtige Rolle spielt.
Also ich glaube, dass jetzt irgendwie popkulturell mein Name irgendwo auftaucht, das ist in irgendeiner Serie, ich glaube, Dark läuft ja auf Netflix, oder? Das ist mir, glaube ich, noch nicht untergekommen.
Ah, ich glaube, er heißt nicht Tannhäuser, sondern Tannhaus. Ich glaube, er heißt Tannhaus. Ja. Ich müsste noch mal nachgucken. Mist, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie, naja, es könnte sein, dass er Tannhaus heißt und nicht Tannhäuser. Das
klingt dunkler, finde ich. Tannhaus klingt ein bisschen
finsterer. Ich glaube, er heißt Tannhaus. Sorry.
Schade, Dennis.
Ich nehme alles zurück. Ja, ja. Trotzdem schön, dass du da bist.
Wir stellen dich gleich noch ein bisschen genauer vor. Wir haben vorher noch ein paar kleine Ansagen zu machen, bevor wir richtig in Medias Res gehen, würde ich sagen. Passend zu diesem Thema, Jay, könntest du noch mal deinen Instagram-Kanal vorstellen? Denn wir reden heute über Street Art.
Richtig, wir reden über eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Street Art. Ich bin ja ein Street Art-begeisterter Mensch und habe einen Instagram-Account, wo ich in unregelmäßigen Abständen Bilder von Street Art, die ich fotografiere, ins Netz stelle. So, da sind große Sachen dabei, kleine Sachen, so wie die Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich eine Sammlung von unendlich vielen schönen und manchmal auch absurden und ganz kleinen und ganz großen Street Art Fotos habe, die ich mache und gemacht habe. Und genau, die kann man da angucken. Der Instagram-Account heißt, oder Kanal heißt Nippes and Glory. Also Nippes_Glory. Und das fasst im Grunde auch zusammen, warum ich Street Art so liebe, weil das für mich Nippes und Glory ist.
Und was man machen könnte, ist, während man diese Folge hört, man könnte durch deinen Kanal scrollen und sich die Sachen als sozusagen Veranschaulichung mal ein bisschen angucken.
Um mal so ein bisschen, wenn man irgendwie jetzt nicht so Street Art vor Augen hat, kriegt man da, glaube ich, einen ganz guten Einblick, was da so geht, auch stilistisch in der Unterschiedlichkeit. Genau, also ich freue mich über Abonnenten, habe schon lange keine neuen mehr bekommen.
Ja, und ich kann euch vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass ich ja jeden Montag das Goofigramm schreibe. Dennis, kriegst du eigentlich mein Goofigramm? Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Das Goofigramm ist ein montäglich erscheinender Newsletter, wo ich immer irgendwas Schönes zum Start in die Woche schreibe. Also das hat fast immer was mit Kunst zu tun. Nicht ganz immer, aber häufig. Und es ist irgendwas Ermutigendes oder Inspirierendes oder Herausforderndes oder so. Und man kann auf meiner Webseite goofy-müller.de kann man sich da einschreiben in den Abonnentenkreis. Und dann kommt jeden Montag pünktlich das Goofigramm mit ein paar schönen Sachen. Ich habe schon so über 400 begeisterte AbonnentInnen. Und es kann ruhig noch mehr werden. Und dann kommt noch was Schönes. Ja.
So soll das sein.
Ich habe heute schon wieder, heute bei der Recherche für dieses Thema, habe ich schon wieder was entdeckt, was ich nächsten Montag dann schreibe.
Ach, cool.
Aber vielleicht rede ich da sogar nachher auch noch drüber. Ich bin gespannt, ob ihr das kennt. Ich habe heute was kennengelernt, was ich noch gar nicht wusste, dass es das gibt in Detroit. Ein total geiles Projekt in Detroit. Und vielleicht kennt ihr das ja. Ich kannte es noch nicht. Mal sehen, ob ich nachher die Gelegenheit habe, das vorzustellen. Mhm. Ja, das waren die Ansagen.
Ja, mehr dann nicht. Wollen wir mal wissen, wer der Dennis Tannhäuser eigentlich so ist. Dennis, und warum bist du denn überhaupt hier? Der Goofy hat heute, wir wollten daraus eigentlich einen Duo-Talk machen. Und dann hat er gesagt, ich kenne ja jemand, der macht Street Art. Den frage ich. Und so kommt das, dass du jetzt hier sitzt. Ist ja relativ spontan, ne?
Ja, total spontan. Also ich glaube, das war ja irgendwie vor ein paar Tagen. Du hast mich angeschrieben, Goofy, ne, und hast gefragt, ob wir das machen können.
Das war sogar gestern, glaube ich.
Naja, das kam ja alles, glaube ich, ein bisschen dadurch zustande. Wir haben uns kennengelernt, auch so ein bisschen, ich glaube, Kunst war auch so unsere erste Verbindung, die wir so miteinander gemeinsam hatten. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich ein Bild gemalt gehabt und der ich habe den Goofy in mein Zimmer eingeladen, als der bei uns damals in der WG in Marburg war. Und dann haben wir irgendwie uns, weiß ich nicht, bestimmt eine Stunde lang oder so über das Bild unterhalten.
Und, kann gut sein, ja.
Und du hast mir ziemlich viel Feedback gegeben auf jeden Fall. Also ich war total überrascht von einer mir unbekannten Person, sage ich jetzt mal, so ein, ja, reiches, ne, also das ist ja gerade, wenn man jetzt irgendwie mal zeichnet, Kunst macht, man bekommt Feedback von anderen Leuten. Gibt's ja auch, gibt's häufig Leute, die sagen, hey, hast du cool gemalt, das sieht irgendwie toll aus, cool, geil. Aber die können das irgendwie nicht so richtig reindenken, ne? Oder etwas herausziehen, was jetzt vielleicht irgendwie von Wert wäre. Und genau, also Kunst war so ein bisschen unser Aufhänger. Und dann hatten wir erstmal gar nicht so viel Kontakt.
Kürzlich hast du mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit dir ein Kinderbilderbuch zu machen. So.
Richtig, genau.
Und das ist gerade ein Projekt, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und so haben wir uns irgendwie wieder so ein bisschen in den Blick genommen. Und ich hatte sowieso immer vorgehabt, dich mal zu Cobains Erben einzuladen oder zu irgendeinem Podcast, den ich mache, war mir eigentlich letztlich scheißegal. ehrlich gesagt, und du hättest mich übrigens auch fragen können, ob ich mit dir ein Kochbuch zusammen mache, da hätte ich auch ja gesagt, weil ich einfach ein sehr großer Fan bin von deiner Kunst. Ich schreibe dir jeden Text, den du für deine Bilder brauchst, ist mir scheißegal. So, und so kam es, als sich das Thema Street Art anbahnte, dass ich gedacht habe, so, das ist jetzt der richtige Moment, um den Dennis zu fragen, ob er endlich mal hierher kommt und ein bisschen was erzählt von dem, was du so weißt.
Ja, Dennis, wie alt bist du denn und wovon lebst du denn? Und so, erzähl uns doch noch mal so ein paar kurze Einblicke in dein Leben, damit die geneigten ZuhörerInnen irgendwie ein Gefühl zu dir kriegen.
Ja, ein Gefühl zu mir kriegen. Also genau, ich bin jetzt 34. Ich arbeite als Erzieher momentan gerade. Und genau, das ist so der Broterwerb. Und parallel bin ich jetzt schon so ein bisschen rumgekommen in den letzten Jahren. Also ich habe irgendwie in unterschiedliche Stationen abgeklappert. Hatte auch immer das Bedürfnis zwischendrin, zwischen, sag ich mal, dem Job und der Ausbildung jetzt zu schauen, mir ein zweites Standbein irgendwie im künstlerischen Bereich aufzubauen, weil ich einfach merke, dass da parallel einfach schon was ein bisschen was entstanden ist. Also ich das Gefühl habe, da ist einfach ein Potenzial irgendwie vorhanden, was irgendwie nach noch mehr irgendwie ruft. Und wie gesagt, also ich hätte damals an sich gerne eine künstlerische Ausbildung im Bereich der Illustration, Kommunikationsdesign gemacht. Hab's dann aber irgendwie doch nicht gemacht und bin dann im sozialen Bereich gelandet. Und habe mich schon früh für Comics interessiert. Mein Papa hat, seitdem ich denken kann, also meine Eltern kommen aus der DDR, ehemalige, und mein Papa hat irgendwie schon als Jugendlicher angefangen, so DDR-Comics zu sammeln. Und das habe ich so mitgekriegt, als ich dann älter wurde. Und das hat mich voll krass motiviert, irgendwie auch Comics zu sammeln, weil, ne, irgendwie, das war halt auch so ein Haufen. Der hatte halt super viele Ordner zu Hause. Das waren bestimmt locker 500 Ausgaben oder so. Also wirklich richtig viel. Weil irgendwie Comics aus den 50ern, aus den 60ern, total zerfledderte Hefte, die halt in irgendwelche Zellophan-Dinger irgendwie eingeschweißt waren. Und dann habe ich auch mit Comics angefangen. Und seitdem muss ich echt immer wieder sagen, bei allem, was ich mache, also ich bin dann so, wie gesagt, so mit 13, 14, als ich dann älter wurde, habe ich so mit dem Graffiti-Writing angefangen und das ist mir irgendwie einfach aufgefallen. Es hat auch irgendwie was Poppiges. Ich glaube, alles, was irgendwie so ein bisschen poppig ist, das hat mich einfach angesprochen, so vom Duktus und einfach knallige Farben und was weiß ich, schwarze Outlines und solche Sachen. Also, ne, sind jetzt so Graffiti-Jargon. Genau. Das ist so ein bisschen in die Richtung dann gelaufen und seitdem ist es halt, wie gesagt, so eine Schnittmenge, mit der ich mich immer wieder beschäftige. Ich habe dann später angefangen, vor 5, 6 Jahren mit einem Kumpel zusammen Graffiti-Workshops zu geben auch. Mit sozialen Einrichtungen, mit Bildungsträgern zum Beispiel, in unterschiedlichen Städten auch. Und das Schöne ist, dass man tatsächlich, also ich habe auch gemerkt, dass Street Art und Graffiti, also Sprühdosenkunst oder alles, was sozusagen mit diesem, also ich würde jetzt Street Art als etwas, weißt, könnt ihr ja gleich nochmal was dazu sagen, Street Art als etwas definieren, was als Kunst im öffentlichen Raum stattfindet. Ja, jeder kann es sehen, genau. Es laufen Menschen dran vorbei, es ist sowas wie eine offene Galerie. Und ich habe einfach gemerkt, dass mit Jugendlichen Workshops zu machen, ist immer eine sehr dankbare Angelegenheit meistens, wenn man es richtig macht. Und wenn man jemand ist, der eine Begeisterung dafür vermitteln kann, dann hatte ich immer den Eindruck, Kunst vermitteln mit Sprühdose ist eine Sache, die nie langweilig wird. Man merkt immer wieder, dass es Einrichtungen gibt, die Bock haben, irgendwie einen Graffiti-Workshop zu machen, weil die einfach merken, dass das ein Thema ist, was gleichbleibend ist. Das verliert nicht an Aktualität. Es hat immer irgendwie was Cooles, weil man einfach weiß, woher das kommt, ne, so ein bisschen. Und das Illegale schwingt irgendwie ein bisschen mit, obwohl es nicht illegal ist. Und genau, das mache ich auch so ein bisschen nebenbei, pädagogisch sozusagen, Kunst, das beides ein bisschen miteinander verbinden. Und der Versuch liegt jetzt so ein bisschen in der Richtung, das halt noch ein bisschen weiter auszubauen. Also halt eben mehr Workshops zu machen, mich mit Einrichtungen zu vernetzen und das zu vermitteln vielleicht.
Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, ich würde immer sagen, Street Art ist inzwischen der Oberbegriff. Eigentlich kommt Street Art ja aus der Graffiti, ne? Also ich würde sagen, was du beschrieben hast, ich nenne das immer Taggen, aber ich glaube, das nennt man gar nicht so, ne? Also so diese Schriften, die man gerade in Unterführungen oft sieht und so, ne? Die sehr stylischen Schriften. Gibt's dafür einen Spezialnamen? Gibt's dafür einen richtigen Namen?
Meinst du, du redest jetzt von den riesigen Bildern, die du jetzt in Unterführungen siehst?
Nein. Ich meine jetzt, ich meine jetzt das, was du gesagt hast, was du früher gemacht hast. Was für mich, also es gibt ja den Unterschied, also es gibt Leute, die machen hauptsächlich Schriften. Also ich nenne das Tags oder Graffiti oder wie auch immer. Aus dem Grund frage ich, gibt es dafür einen Spezialbegriff? Und dagegen gibt es dann ja eher die Murals, also die wirklich großen Wandbilder genau. Oder die kleinen Stencils, also die aber eher mit eher mit, also die eher mit Bild arbeiten sozusagen und nicht so sehr mit, das ist ja eher wie eine, also diese Schriften ist ja eher wie eine, eher wie was Grafisches.
Also ich denke, man kann den Unterschied vielleicht so ein bisschen darin sehen, also es hat zum einen, Graffiti hat was Grafisches und Text zum Beispiel ist jetzt das Handschriftliche. Also ich nehme einen Marker in die Hand oder ich nehme einen Stift und ich schreibe meinen Namen zum Beispiel, ne? Writing my name, okay. Ja. Dann habe ich sozusagen einfach ein wildes, explosives, schriftliches Dokument sozusagen, ja, was ich jetzt irgendwo an eine Hauswand bringe oder sonst wohin.
Das Design bleibt immer gleich, ne? Ein Tag sieht immer gleich aus, oder?
Meistens, also natürlich, ja schon. Also es geht ja so um Wiedererkennungswert so ein bisschen. Gerade wenn man jetzt aus der illegalen oder in die illegale Sphäre so ein bisschen reingeht, dann geht es ja szeneintern häufig darum, gesehen zu werden. Das hat einen Wiedererkennungswert. Es wird reproduziert. Es taucht an verschiedenen interessanten Stellen wiederholt auf. Immer derselbe Style. Und bei Tags jetzt zum Beispiel, natürlich, hat man genau dieselbe Gestaltungsfreiheit wie jetzt beispielsweise beim Style-Writing, aber es ist eben, sag ich mal, viel, viel schneller.
Style-Writing, das war das Wort, was ich gesucht habe,
richtig.
Glaube ich.
Style-Writing,
also,
genau.
Haben wir's.
Und der Unterschied ist, dass du das Style-Writing das sind konstruierte Buchstaben letztlich, ja. Du setzt dich hin, du hast dein Blatt Papier, du hast vielleicht irgendeine Idee, wie du einen Buchstaben gestaltest, und da geht's aber, wie ich vorhin schon meinte, halt viel um Typografie, ne? Einfach darum, wie bringe ich Buchstaben aneinander, dass es halt einfach stimmig ausschaut. So, und
genau.
Konstruiere dann ein Gesamtbild, ja.
Genau.
Aber das ist, genau. Und das ist aber interessanterweise, wenn ich jetzt so an die Ursprünge zurückgehe, ich habe auch noch mal ein bisschen so ins Netz reingeschaut und da fand ich auch interessant zu lesen, dass jeglicher Ausgangspunkt, außer für das Style-Writing, schon das Taggen gewesen ist. Oder das, sag ich mal, dass jemand einfach sagt, ich schreibe meinen Namen irgendwo hin. Ich nehme mir irgendeinen Stift und fange an, irgendwo rumzukritzeln. Ne? Und das hat sich dann sozusagen ausgeformt in etwas viel, viel Größeres, würde ich sagen. Aber jetzt die Mural Art, du, Jay, hast ja vorhin davon gesprochen, finde ich auch einen total wichtigen Begriff innerhalb der Street Art. Die Mural Art, die ihre Ursprünge schon wieder wo ganz, ganz anders auch sucht. Also ich habe auch gelesen, es gab in den 50ern, 60ern einfach schon diesen Trend, eben Häuserfassaden großflächig zu gestalten zum Beispiel. Die hatten jetzt nichts zu tun mit Pop Art oder so. Das waren häufig auch Werbemalerei. Es gab ja früher, glaube ich, auch diesen Berufszweig, dass man Werbetafeln gemalt hat, ne? Also so Logos oder sozialistische, was weiß ich muss da jetzt gerade dran denken, ich habe da so ein Bild vor Augen, einfach so großformatige sozialistische Bilder.
Und ich glaube auch im südamerikanischen Raum sind die Murals auch, haben glaube ich auch eine lange Tradition, meine ich. Ich habe das mal irgendwann gelesen, als ich mich mit irgendeinem Künstler beschäftigt habe. Das ist wieder dieses spontane Halbwissen, was ich bei Cobains Erben immer einfließen lasse. Das ist irgendwo auf meiner geistigen Müllhalde liegt da irgendeine bruchstückhafte Informationen rum und die schmeiße ich dann immer hier rein und tue so, als würde ich irgendwas wissen. Also das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das im südamerikanischen Raum irgendwie auch eine große Tradition hat.
Okay, das ist mir neu, spannend.
In der Street Art ist doch sind da vielleicht alte Traditionen mit neuen Traditionen sozusagen zusammengekommen,
genau.
Oder?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich würde sagen, das, was man heute klassischerweise als Street Art bezeichnet, ist, glaube ich, wahrscheinlich so eine Art Fusion aus dem, was man Graffiti-mäßig gemacht hat, und dann eben mit eher Bildern eben, ne, was es vielleicht früher schon gab, aber dann eben auch ja mit unterschiedlichsten Techniken verbunden hat, ne, mit dem, also gerade in der illegalen Szene, wo das ja zumindest populär wurde, dass man nicht jetzt
heutzutage bezahlen ja auch viele Unternehmen dafür, dass man ihre Hauswand mit einem tollen Mural verziert und so, oder Städte machen das und so, ne? Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist der Anfang ja wirklich darin, dass irgendwelche Leute nachts sich auf die Straße gemacht haben mit ein paar Sprühdosen und dann angefangen haben, eben quasi Kunst an irgendwelche Hauswände zu malen. Und eben dann gibt es dieses, dass die mit Stenciln arbeiten, weil das schneller geht, sozusagen, weil du sozusagen schneller fertig bist und damit nicht so, gerade Bilder sind ja auch sehr aufwendig. Und du dann eben nicht so schnell geschnappt wirst.
Stencils sind Schablonen, muss man vielleicht für die Leute, die da nicht so tief drin sind, sagen. Also genau. Aber das ist eine bestimmte künstlerische Form. Man muss eben die Schablonen,
Technik, ne?
Genau, man muss die eben richtig gut zurechtschneiden, dann kann man die an die Wand anlegen und drüber sprühen und dann relativ schnell ziemlich klar definierte Konturen, Figuren oder sowas da an die Wand sprühen. Genau.
Von daher ist es doch wahrscheinlich richtig. Und inzwischen würde ich auch sagen, ist Street Art weitet sich durchaus auch aus. Das ist nicht nur, das sind nicht nur Dinge an Häuserwänden, ne? Wenn ich jetzt an manche Sachen von Banksy oder so denke, der dann da irgendeine Telefonzelle quer geschnitten hat und irgendwo hingestellt hat, so als wäre die umgefallen oder so. Also das geht dann auch schon ins Skulpturische sozusagen. Aber der Witz ist dabei, eben in der Regel würde ich dann von Street Art sprechen, wenn es A, öffentlich ist und B, entweder tatsächlich anarchomäßig gemacht wurde, also nicht von irgendjemandem, der es bezahlt hat. So.
Genau.
Oder inzwischen wird es halt doch auch immer mehr bezahlt, was für die Künstler schön ist. Und also es ist ja ein bisschen im Mainstream angekommen, ne? Aber keine Ahnung, also auch gerade dieses Skulpturische ist wahrscheinlich auch das ist ja ein bisschen schwieriger, das im öffentlichen Raum zu machen, als was Gemaltes sozusagen, weil das Gemalte ist dann erstmal an der Wand.
Kann ich da mal eine kurze Anekdote erzählen?
Aber bitte.
Ich habe mich heute ein bisschen auch schlau gemacht und ich habe einen ganz, ganz tollen Film gesehen, eine ganz tolle Doku, dreiviertel Stunde von Channel 4, die kam im Jahr 2011 raus, über den Graffiti War zwischen King Robbo und Banksy. Die haben sich gegenseitig bekriegt sozusagen, Team Banksy und Team Robbo, King Robbo. Und wird es genau beschrieben, wie so aus der Graffiti-Underground Vandalismus-Kunst sozusagen, die irgendwie doch angesehene Street-Art wurde, die dann ja stellenweise auch von den Städten gewollt war. Und dann das Lustige an diesem Film war, da war dann so ein Team von so zwei Arbeitern, die die Wände wieder sauber gemacht haben, ne? Mhm. Und die haben sich dann also daran gemacht, ein Graffiti zu entfernen. Und dann haben die Leute vom Filmteam gesagt, da drüber ist doch auch noch eins, wieso machen sie das denn nicht weg? Und dann sagten die, nee, das ist ja Street-Art. Das muss bleiben. und wie können Sie das unterscheiden, haben die dann gesagt. Dann hat der Arbeiter gesagt, also wenn Sie mich fragen, müsste man eigentlich alles wegmachen, aber davon haben sie gesagt, das soll bleiben. Und wenn wir mal gar nicht wissen, ob wir was wegmachen wollen oder nicht, dann rufen wir unseren Manager an und der entscheidet das dann. So unglaublich, oder?
Ja, natürlich.
Da kann man schon irgendwie sehen, dass aus der Street Art sozusagen aus so einer verbundenen Underground-Geschichte ist irgendwie doch was Anerkanntes auch geworden, ne? Weil die Städte stellenweise, klar, wenn du einen echten Banksy in deiner Stadt hast, dann lässt du den natürlich nicht wegmachen, weil das zieht ja auch Touristen in die Stadt und so, ist ja logisch, ne?
Ja, logisch. Oder ich meine, heutzutage gibt es ja richtige Festivals, also Städte veranstalten Festivals, wo dann wirklich renommierte Künstler kommen und irgendwelche Fassaden eben bemalen mit künstlerischen Motiven, auch richtig große Dinger oder so. In Mannheim gibt es da zum Beispiel wunderschöne, da habe ich wirklich ganz, 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 ganz tolle Sachen fotografiert. Und das ist dann natürlich, sowas ist ja auch nicht mit einer Nacht- und Nebelaktion zu machen, so einen, keine Ahnung, Hochhaus oder so, so eine Hochhausfront oder auch nur von einem zweistöckigen Haus oder so. Das kannst du ja nicht in einer Nacht- und Nebelaktion bemalen, sondern dafür brauchst du dann einfach ein paar Tage oder vielleicht sogar eine Woche, keine Ahnung, Zeit. Du brauchst irgendwie einen Kran, um da hochzukommen und so weiter. Also das geht gar nicht illegal, sozusagen, würde ich annehmen.
Ich wollte ganz gerne wissen, Jay, wo deine Faszination herkommt für Street Art. Ich meine, du bist ja jetzt, du hast es selber ja nie gemacht, aber nee. Du hast es irgendwann entdeckt.
Ja, genau. Also ich bin ja auch selber, also Malerei ist ja die Kunstform, die ich überhaupt nicht kann. Ne? Ich glaube, ich bin ganz gut mit Worten und eben mit Klängen und Gesang und Text und sowas, so. Aber malen konnte ich noch nie, sozusagen. Wirklich, ich hatte immer in Kunst, wenn es gut lief, eine 3 und wenn es schlecht lief, eine 4 oder so. Also es war wirklich ist nicht meins, leider. Also ich beneide jeden, der das gut kann. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich irgendwie auf Street Art aufmerksam wurde. Zum einen tatsächlich natürlich über den Namen Banksy. Den fand ich immer schon, wenn ich irgendwie was gehört habe, was der an irgendwelche Wände gemacht hat. Und eben natürlich auch der hat ja diese spektakulären Aktionen sozusagen. Dann immer, keine Ahnung, dass er eine Guantanamo-Skulptur in Disney World hingestellt hat und sich dann aus dem Staub gemacht hat, zum Beispiel. Oder dass er in irgendwelchen Museen Bilder von sich aufgehängt hat. Und die hingen dann da ein paar Tage, bis es jemand gemerkt hat, dass da was hängt, was da gar nicht hingehört. Und da war er ja auch noch nicht bekannt und so. Also spektakuläre Sachen hat er gemacht, deswegen kennt man den Namen auch. Aber er hat mit der Street Art angefangen. So, also Banksy ist ja auch der bekannteste. Ich meine, und so ist es, der hat mich immer fasziniert und ich habe mir irgendwann mal so einen Bildband gekauft von seinen Sachen, da ein bisschen rumgelesen und rumgestöbert und dann kam 2010 der schöne Film von ihm, Exit Through the Gift Shop, raus, der auch so ein Stück seine Geschichte und zeigt und dann aber doch die Geschichte von eigentlich dem, der den Film drehen wollte. Also er dreht das dann ja um und sagt, die Geschichte von dem Typen ist viel interessanter, also zeige ich den euch jetzt und so. Und am Ende weißt du gar nicht, gibt's diesen anderen eigentlich, der dann auch zum Künstler wird, der eigentlich nur einen Abklatsch von Banksy ist, aber den totalen Ausverkauf macht. Also ist der ganze Film nur eine Dekonstruktion dessen, dass Street Art eben jetzt so ausverkauft wird, ne? Exit through the Gift Shop, also der Notausgang durch den Geschenkeladen sozusagen, ne? Quasi die Anarcho Street Art wird zum Postkartenversandhaus, so. Und den Film fand ich damals schon super geil. Es ist echt eine tolle Doku und so. So, und dann hat es noch, also das waberte immer so ein bisschen rum. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015, 2016, in der Ecke, wir waren in Amerika gewesen, 2016, genau, da habe ich schon ein bisschen Street Art auch gesehen. Und irgendwann fing ich an, darauf zu achten. So 2016, 2017 oder so fing ich an, wenn ich durch die Städte lief, mehr darauf zu achten, was sieht man da an den Wänden eigentlich? So. Und dann habe ich angefangen, die mit dem Handy zu fotografieren, weil ich irgendwie dachte, boah, das ist ja geil. Boah, das sind ja super geile Sachen. Dann habe ich mir das mal, ich meine, da geht man ja meistens so dran vorbei, ne? Ja, da ist ein Bild. Ne, oder da ist eine Schmiererei oder da ist irgendwelche komischen Gesichter aufgeklebt oder so und du achtest nicht drauf, weil das gehört so zum Großstadtbild dazu. Aber wenn du dann mal drauf achtest und dir die wirklich, also auch gerade die also die kunstvoll, mühevoll gestalteten Sachen anguckst, eben wie im Museum, so, ne, dann merkst du, boah, das sind so wunderschöne und tolle Sachen, die die Stadt wirklich schöner machen. Also die dem Ganzen wirklich Flair und Gesicht und irgendwie was Schönes verleiht eben. Naja, und dann fing ich irgendwie an, das zu fotografieren, das auch mit Freunden zu teilen. Gut, die meisten haben gesagt, jetzt der Schmidti, mein Freund, mit dem ich Musik mache, ne, ist inzwischen so, wenn wir irgendwo unterwegs sind und fahren zum nächsten Gig und fahren über Land und irgendwo, und ich sehe das inzwischen. Und wenn ich dann, und der Schmidti hofft immer, ich sehe es nicht, weil ich dann immer sage, wir müssen mal kurz halten, bitte, ich muss es mal kurz fotografieren. Ne, so, die meisten Leute, oder wenn ich in irgendwelche Städte gehe, der Gofi kann ein Lied davon singen, als wir in Israel waren und die Gruppe irgendwo hin will und der Jay verschwindet mal kurz in irgendeiner Nebenstraße und macht da einfach mal 10 Minuten Fotos, weil ich es so geil finde und alle anderen sind genervt, weil sie irgendwie sagen, ja, was fotografierst du denn diesen ganzen Quatsch? Aber ich finde das halt toll. Ich finde es toll, dass es, genau, und du hast mich ja gefragt, was fasziniert mich daran? Mich fasziniert das Öffentliche, also sozusagen, diese Kunst ist ja für jeder Mann und jede Frau und jeden, die ist einfach da. Du musst dafür nicht in eine Galerie gehen. Du musst dir nicht die Zeit nehmen und sagen, so, und jetzt mache ich mal Kunst. So, sondern Künstler schenken dir das, was sie können, auf deinem Weg zur Arbeit. Wenn du einkaufen gehst. Und du kannst einfach mal eine Minute dir nehmen oder 10 Sekunden das auf dich wirken lassen und sagen, schön. Oder von mir aus darüber nachdenken, was das wohl bedeuten soll. Manchmal ist es ja eher so popartig, wo man expressionistisch oder so, wo du nicht genau weißt, worum geht's eigentlich. Aber es hast du ja im Museum für moderne Kunst genauso. Und dann gibt's aber auch Murals, die Geschichten erzählen. Ne? Es ist ja eine sehr, so wie die ganze Kunst. Ich finde, in der Street Art bilden, also da finden alle Kunstformen sozusagen statt, die man per Malerei oder Skulptur auf die Straße bringen kann. Und das finde ich einfach total spannend. Also ich finde es wundervoll, dass Menschen uns Kunst schenken. Ich finde das fantastisch. Und damit natürlich auch Gedanken übers Leben und keine Ahnung, Dinge, die einen piesacken oder die einen ärgern oder die einen glücklich machen. So, das finde ich wundervoll. Ja, so ist das gekommen und seitdem komme ich davon nicht los. Inzwischen fahre ich dann sogar tatsächlich alleine in irgendwelche Städte, einfach nur um Street Art zu fotografieren. Oder wenn ich, wie gesagt, verreise, dann gehen die anderen shoppen und ich setze mich für 2 Stunden ab und laufe durch die Stadt und suche nach schönen Murals.
Cool.
Ja.
Dennis, wie bist du da reingekommen?
Ich wollte dir, Jay, erstmal die Rückmeldung geben. Ich finde es echt cool, wie du das beschrieben hast, einfach, dass in dieser Form von Kunst alles Platz hat. Das sehe ich ähnlich. Also ich habe auch den Eindruck, dass da sozusagen was geschaffen wurde, wo eben alles irgendwie verarbeitet werden kann in Form einer öffentlichen Geschichte. Also ja, das kann ich auf jeden Fall echt, sehr mitgehen. Ich glaub, was mich daran begeistert hat, war eben auch so, mir kam der Gedanke, dass mir hat das immer so einen Raum irgendwie eröffnet. Also wenn ich jetzt irgendwie Bilder draußen sehe, egal ob es jetzt Murals sind oder es sind Graffiti-Styles oder was gibt's denn noch? Teilweise auch Stencils. Es gibt auch Stencils, die ich sehr cool finde. Das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich jetzt so bevorzuge, aber da gibt's auch schöne Sachen. Ist, glaube ich, so einfach dieses Unmittelbare zum einen mal. Also, dass man sozusagen damit konfrontiert wird und man sieht das und das ist irgendwie. Ich kann mich echt noch erinnern, damals, als ich zur Schule gegangen bin, als ich gerade Abi gemacht habe, bin ich in Gießen noch zur Schule gegangen und bin dann früh morgens, stand ich immer am Bahnhof und habe dann auf den Zug gewartet, mit dem ich dann nach Gießen gefahren bin. Und das war zum Beispiel eine Zeit, in der sehr, sehr viele Züge besprüht wurden bei uns in der Gegend. Und und das war einfach Wahnsinn, weil ich dort stand und dann irgendwie innerlich schon so eine Aufgeregtheit hatte, weil man immer damit gerechnet hat, dass irgendwie neue Bilder wieder auftauchen. Also es hat auch quasi so eine Überraschung, weil diese Bilder ploppen halt einfach auf. Die sind über Nacht entstehen die zum Beispiel, ja. Die sind da. Ja. Der Zug wird gebombt, ja. Also Bomben ist der Fachausdruck für Züge bemalen, ja, Züge bomben. Und das trifft es, finde ich, auch ganz gut. Ja, ein Zug wird gebombt und dann ist da auf einmal dieses Bild da und man steht irgendwie am Gleis und man steigt in diesen Zug ein. Und wenn es jetzt, sage ich mal, riesige oder größere Bilder sind, man erkennt mit einem geübten Auge dann auch relativ schnell, ob die Bilder frisch gemalt sind zum Beispiel. Das hat halt eben auch nochmal so einen unmittelbaren Effekt. Bilder, die sind, die schon ein bisschen länger auf Wänden und auf Zügen oder sonst wo sind, die verbleichen auch einfach irgendwann mal. Ne?
Genau.
Also ich denke, ja, man sieht das einfach, ja. Und dann stehst du da an dem Gleis und dann kommt so ein frisch gemalter Zug reingefahren und denkst dir, wow, krass. Mann, du willst erstmal stehen bleiben, gar nicht einsteigen, am liebsten erstmal gucken. Und dann hat das aber auch sowas Begrenztes, weil ich musste ja immer in den Zug einsteigen. Das heißt, ich hatte gar nicht so lange Zeit, um mir die Bilder anzuschauen halt, ne? Du bekommst es geschenkt sozusagen. Wirklich. Also du bekommst diese Ästhetik, die dich irgendwie anspricht, sozusagen geschenkt für eine begrenzte Zeit. Da musst du einsteigen und dann ist das Bild wieder weg. Und dann freust du dich wieder drauf, wenn der Zug vielleicht 3 Tage später oder so das nächste Mal einrollt, beispielsweise. Ja. Oder du besuchst eine Stadt. Ich bin, als ich in Berlin gewohnt habe, bin ich auf dem Arbeitsweg, bin ich immer an einem total schönen Mural von Herakut vorbeigefahren. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch in diesem Urban Art Art-Bereich, wenn es um Mural-Auftragsarbeiten geht, Herakut.
Ist eine Legende.
Legendär, ja, einfach. Und die hatten da halt eben so eine riesige Wandfassade gemalt. Und man sieht das dann halt immer nur im Vorbeifahren. Und man genießt es im Vorbeifahren. Und ich glaube, das hat einfach so was Lebendiges. Ich habe damit immer was mit dieser öffentlichen Kunst, was sehr Lebendiges verbunden. Weil natürlich gehe ich auch gerne ins Museum und schau mir gerne moderne, zeitgenössische Kunst an oder alte Kunst. Die erzählt natürlich auch ihre Geschichte. Jede Kunst zu ihrer Zeit und aus ihrer Zeit auf jeden Fall. Aber diese Street Art und auch einfach die Graffiti-Kunst hat für mich eben, drückt was sehr Lebendiges für mich aus, weil ich das ja dann auch später selber erfahren durfte, was das eben bedeutet, Dinge zu bemalen im öffentlichen Raum. Merkt man auch plötzlich auf einmal, was für ein Invest man gibt, um das zu tun. Geld für die Materialien, man muss Geld für die Materialien ausgeben. Oder wie du sagtest auch, Jay, gerade wenn diese riesigen Bilder gemalt werden, da ist nicht nur der Künstler mit involviert, sondern ganz, ganz viele verschiedene Akteure, die das planen, die das vorbereiten, die damit involviert sind einfach, bevor, da passieren einfach unheimlich viele Schritte, bevor so ein Kunstwerk dann für die breite Masse sichtbar wird einfach. Und das, finde ich, hat schon was Geheimnisvolles auch letztlich. Weil keiner kann sich erklären, selbst wenn man das beobachtet, keiner kann sich erklären, wie entsteht denn so ein Bild überhaupt. Ich muss eine lustige Anekdote erzählen. Jetzt vor kurzem bin ich vom Bahnhof Richtung Stadt gelaufen und es gibt ja in Marburg unten unter der Elisabethbrücke gibt es diese Graffiti Hall of Fame, wo Leute mal regelmäßig malen. Also es ist in der Nähe vom Bahnhof, ist eine legale Graffiti-Fläche und an der ich auch schon häufiger gemalt habe mit Freunden und auch alleine. Und ich bin vorbeigelaufen und es war am Wochenende und da waren, ich glaube, 3-4 Leute gerade dabei, die Wandfläche unten neu zu bemalen. Und die hatten halt auch irgendwie eine Musikanlage dabei. Da lief Musik, dann standen überall die Dosen. Die haben sich da richtig ausgebreitet, ja. Und dann kamen eben Fußgänger über die Brücke, haben das gesehen und sind halt stehen geblieben und haben halt zugeguckt, ne? Und weil man das von dort oben von der Brücke sehr gut sehen kann. Und es war einfach so ein lustiges Bild, weil ich bin dran vorbeigelaufen und habe mich rumgedreht und habe mir diese Leute angeguckt, wie die den Malern zugucken beim Malen. Und das hatte wirklich sowas wie, guck, da unten, da sind sie. Sowas wie irgendwie eine bedrohte Tierart oder so oder irgendwas, was man nicht so häufig sieht, ja, wo die Leute dann ihren Fotoapparat rauspacken und irgendwie Leute beim Malen fotografieren. Also ich hatte irgendwie echt das Gefühl, das ist was total Besonderes für Menschen, die keinen konkreten Zugang dazu haben, Menschen, also das in Aktion zu erleben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar, total. Du hast ja gesagt, normalerweise ploppen die Bilder aus dem Nichts auf.
Richtig. So,
die werden in der Nacht gemalt, bei Dunkelheit, wo alle ordentlichen Menschen schlafen. Ne? Da sind die Street-Art-Künstler unterwegs, in der Dunkelheit wie die Diebe. Und plötzlich sind die Bilder da. Und dann siehst du diese Künstler und Künstlerinnen plötzlich in Aktion. Und dann denkst du, richtig, wow, endlich bin ich mal dabei, wenn es passiert.
Ne? Genau. Ja, und es ist ja auch so schön, finde ich, weil du ja tatsächlich du hast das eben in dem Nebensatz gesagt, ne? Aber ich frage mich jedes Mal, wie die das hinkriegen, über eine riesen Häuserwand ein total filigranes Bild mit verschiedenen kleinen Dingen und großen Dingen und dass das jemand kann. Ich stehe immer davor und denke, wer kann sowas? Darin liegt auch meine kindliche Freude an der Sache, dass ich vor solchen riesen Gemälden stehe und mich immer wieder frage, wie machen die das? Wer kann sowas? Wer ist so toll? Ne? Mhm. Also ich habe da eine total kindliche Freude dran, weil ich das so total faszinierend finde. Auf einer Leinwand kann mich das mir vorstellen, aber auf einer riesen Häuserwand und das sind ja oft so filigrane Dinge. Ich habe in Dublin habe ich so ein Bild fotografiert, wo jemand einen Kopf gemalt hat und das ist gesprayt und du kannst wirklich die Haare, also die einzelnen Haare sehen. Verstehst du? Also das ist super filigran. Du kannst die einzelnen Haare, das ist nicht eine Haarfläche, sondern also du kannst einzelne Haare ausmachen und die Poren auf der Haut von diesem alten Mann, der dort abgebildet wurde. Und ich denke immer, wer kann sowas an ein Haus malen? Fasziniert mich total. Also,
ja. Total, ja.
Ich muss gerade mal was in die Kamera halten.
Ah, ja.
Müssen wir auch mal vielleicht mal ein Beispiel sehen von der Arbeit von dir, Dennis, ne?
Genau.
Das ist von mir, richtig. Ja, es sind zwei Figuren. Ja. Das ist einmal Ray Charles, richtig, genau.
Ja, genau.
Nina Simone und wie hieß der nochmal? Ja, kann vergessen.
Sieht aus wie Till Eulenspiegel?
Ja. Richtig, genau, Till Eulenspiegel. Ja, ja, ja. Aber komplett ohne Sprühdose, also nur mit Pinsel und super aufwendig. Aber man ist dann einfach echt auch überlebensgroß. Also die Figuren sind anderthalb Mal so groß, würde ich jetzt mal schätzen, so aus der Erinnerung. Und also viel Arbeit, aber man ist sehr froh, wenn man fertig ist auch damit.
Ganz kurzer Disclaimer, sorry. Kurzer Disclaimer, liebe HörerInnen, wenn ihr das jetzt gerade nicht sehen konntet, weil ihr uns nur per Audio hört, ihr könnt dieses Gespräch auch bei YouTube sehen. Es gibt einen Cobains Erben YouTube-Channel und ich habe gerade das Bild von Dennis in die Kamera gehalten, sodass die beiden anderen das sehen konnten. Wenn ihr das auch sehen möchtet, müsst ihr da mal zu YouTube gehen und euch diesen Talk anschauen und nicht nur anhören.
Aber vielleicht können wir es ja auch auf die Homepage stellen für die Leute, die es dort streamen.
Das ist auch eine gute Idee. Ja,
genau. Könnten sich das dann da zumindest mal
genau
angucken.
Aber das kam gerade so ein bisschen ansatzlos von mir. Ich habe das einfach reingehalten. also ich habe gerade ein Bild gezeigt von Dennis und das könnt ihr auf der Webseite sehen und das könnt ihr im YouTube-Video sehen. Sorry, jetzt geht's weiter.
Aber ich wollte noch eine Sache sagen, nämlich auch eine Sache, die mich tatsächlich an Street Art fasziniert. Also es ist einmal das, was ich gerade sagte, diese großen, wundervollen Dinger an der ganzen Hauswand oder Fassade und so. Aber was mich eben auch fasziniert, sind eben auch die eher kleineren Dinge, die ja dann oft eben sehr flüchtig sind. Also mich fasziniert auch die Flüchtigkeit. ne, Kunst wird für den Augenblick gemacht und es kann sein, dass das in der Woche schon wieder jemand übermalt hat. Oder es kann sein, dass die Hausverwaltung das einfach wegpinseln lässt. Oder es verblasst dann irgendwann. Also sprich, es ist Kunst, die eben nicht im Museum erhalten wird. Inzwischen, ja, gibt es ja nun auch Streetart-Museen und so, aber grundsätzlich eigentlich nicht. Vom Grundgedanken her eine flüchtige Kunst. Und das, finde ich, hat was Tolles.
Darüber wundere ich mich. Also man könnte das ja auch als Makel betrachten. Man könnte ja auch sagen, boah, schade, so fantastische Bilder, die muss man auch erhalten. Und dann sind die plötzlich irgendwann wieder weg. Also die Flüchtigkeit, die Vergänglichkeit ist sozusagen Teil dieser Kunstrichtung offensichtlich, oder?
Ja, genau. Also ich finde das aber sehr ehrlich. Ne? Es ist ja eine, ich würde es mal sagen, es ist eine weltliche Kunst. Ne? Eine Kunst, die nicht für das Oberstübchen gemacht wird, sondern für die Welt, also für den echten begehbaren Raum. Und damit ist es eigentlich nur konsequent, dass die wieder verschwindet und dass sie gemacht wird, damit sie auch wieder verschwindet, damit sie sozusagen nicht für die Ewigkeit ist, nicht für, dass man sie in 300 Jahren noch in irgendeinem sterilen Raum sich angucken kann, sondern wenn du es nicht gesehen hast, hast du es halt nicht gesehen. So, also ich finde, darin steckt, in dieser ganzen Street Art steckt ja irgendwie auch so eine Dynamik und irgendwie für mich so eine bisschen existenzialistische Philosophie irgendwie. Ne? Es geht darum, die Existenz, das Leben auszukosten und für den Moment wertvoll zu machen. Wow. Und das drückt sich, finde ich, in fast nichts so gut aus wie durch Street Art, weil das in der Kunstform quasi drinne steckt.
Und ich denke auch, dass es immer wieder der gleichbleibende Reiz auch ist. Also das ist für mich immer wieder der Punkt gewesen, warum das, glaube ich, auch, also Dinge, die wieder verschwinden, die haben einfach einen größeren Reiz. Also Dinge, die in Bewegung sind, die haben einfach ein gewisses, die haben was Mysteriöses an sich. Also diese ganze Kultur hat was sehr Mysteriöses auch mit sich. Und ich glaube, mit diesem Mysterium spielen ja auch gerade Akteure wie Banksy als Person, der sich nicht kenntlich macht, gehört zu seiner Marke definitiv mit dazu. Und das gehört zu vielen anderen Akteuren, nicht zu allen, muss man sagen, aber zu vielen anderen Akteuren eben auch mit dazu, dass das Mysterium immer wieder dafür sorgt, dass das frisch bleibt, glaube ich. Ist ein Stück weit einfach. Genau. Ne? Da setzt kein Staub an, weil essentielle Komponenten, damit es Staub ansetzen kann, halt eben nicht bedient werden und fehlen einfach. Ich habe auch ein lustiger Running Gag genau zu dem Thema. Die Dinger verschwinden wieder. In der öffentlichen Wahrnehmung hatte ich auch oft den Eindruck, wenn ich jetzt Bildersprühen war, ich habe so oft von Fußgängern, vor allem auch wirklich von älteren Spaziergängern gehört, die haben immer wieder den Satz gesagt, wirklich jahrelang, das ist echt so witzig, na hoffentlich bleibt das Bild jetzt mal stehen. Das sieht ja schön aus, was ich hier gemacht habe, aber hoffentlich bleibt es mal stehen. Hoffentlich wird es nicht wieder überschmiert von irgendeinem dahergelaufenen Lümmel. Lümmel. So, ne? Und das ist, genau. da merkt man, dass es auch in der öffentlichen Wahrnehmung schon so verankert, dass das keine lange Halbwertszeit hat, einfach, was die Jungs da verzapfen. aber vielleicht soll es so sein. Keine Ahnung.
Genau. Aber Dennis, jetzt, wo wir schon jetzt einen Street-Art-Künstler auch mal da haben und du hast vorhin im Vorgespräch so ganz kurz angedeutet, dass du dich irgendwie mit 14 oder so nachts aus dem Haus geschlichen hast. Erzähl uns doch mal, wie war das so? Also ich meine, du hast ja dann da quasi dann auch die illegale Kunst gemacht sozusagen, ne? Deine Eltern durften das nicht wissen wahrscheinlich oder so. Erzähl uns mal einen Schwank irgendwie, weil das fasziniert mich natürlich total, diese solche Geschichten irgendwie.
Ja. Ja, cool. Also da gibt's auf jeden Fall echt einige. Also ist auf jeden Fall total aufregend gewesen. Also ich glaube, das fing damit an, ich habe mir mit 13, meine ich, so die ersten, es gab ja damals auch schon Graffiti-Zeitschriften, ne, oder einfach irgendwelche Magazine, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die gab's damals hauptsächlich in Skate-Shops. So um die Jahrtausendwende rum, 2000, 2001, so um den Dreh, gab es Skate-Shops, die Graffiti-Magazine geführt haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir da mal eins besorgt hatte und mich da echt durchgewühlt habe einfach. Also es war dann so echt so auch mich hinsetzen, mir die Sachen, die Bilder ganz genau angucken. Und der nächste Schritt war dann, die Sachen auch abzuzeichnen einfach. Also die Sachen, die ich richtig flashig fand, die habe ich dann abgezeichnet, ja. Ich habe mir das dann hingelegt, ja. Und ne, und dann so einen kompletten Style abgemalt. Und da ich damals, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich hatte nicht so besonders viel Geld und habe lange drüber nachgedacht, ob ich den Schritt jetzt überhaupt tun soll, das sozusagen jetzt auch irgendwie draußen illegal so in die Tat umzusetzen. Da mein Vater, also mein Dad, der hatte in seinem oben in der Dachkammer, der hat Motorräder restauriert und der hatte halt wahnsinnig viel Lack oben, so Sprühlack, ja. Verschiedene Farben. Und da habe ich mich dann, wenn der nicht da war, habe ich mich da hochgeschlichen, nachts teilweise auch, und habe dann diese Sprühdosen durchprobiert und habe halt geguckt, okay, was sind das für Farben? Es ist Gold, Silber, Rostbraun. Die wildesten Farben, irgendwelche Türkis-Farbtöne, und dann habe ich die, dann habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, 2, 3 Farben mitgenommen, und dann habe ich tagsüber, glaube ich, mir irgendeine Stelle ausgesucht. Das waren gar keine wilden Stellen, das war bei mir die Straße runter, wenn man so will, ein paar hundert Meter. Man will ja schon noch irgendwie gucken, dass man jetzt auch irgendwie nicht entdeckt wird, und man kann aber auch nicht so übertrieben spät raus, weil man ist noch nicht so alt. Also muss man das halt auch irgendwie organisieren halt. Ne? Das hat nochmal andere Hürden elterlicher Seite als jetzt einfach nur. Könnt euch das sicher vorstellen. Und jedenfalls, meine Eltern wussten nichts davon, und dann habe ich halt eben die Dinge, die ich da vorgezeichnet habe, habe ich dann versucht, an so relativ kleinen Flächen dann zu übertragen. Das waren so die ersten Versuche, die ich gemacht habe. Und das war schon wirklich extrem aufreibend, so nervlich auf jeden Fall. Und dann aber auch so, man fühlt sich aber gleichzeitig auch echt wie ein Geheimagent irgendwie. Wie ein Geheimagent oder wie so ein Held, der halt zu Hause auf irgendeiner, zu Hause sage ich, der halt draußen auf einer Mission unterwegs ist, und dass man, und genau, und da kann ich mich dran erinnern, dass ich das auf jeden Fall eine Zeit lang gemacht habe. Das war auf jeden Fall witzig, weil natürlich habe ich auch immer dann geguckt, okay, mein Dad darf auf jeden Fall nicht herausfinden, dass da jetzt weniger Farbe drin ist in dieser Sprühdose. Deswegen konnte ich auch nicht so viel davon vermalen, ja. Und genau, deswegen habe ich die dann immer wieder zurück an ihren Platz gestellt, wo ich sie hergenommen habe. Und das war wirklich so ganz, ganz früh, mit 13, schätze ich. So.
Geil.
Ja.
Aber sag mal, darf ich da mal kurz fragen? Ich stelle mir so vor, wenn man dann so nachts auf Mission geht quasi und natürlich aufgeregt ist, wie du das sagst, kann man dann überhaupt malen? Weißt du, da man hört, Passanten kommen, muss ich schnell verstecken, ja. und denkt immer, hoffentlich haben mich die Eltern nicht gehört. Also ich stelle mir so vor, dass die Finger zittern, und weil man ja auch aufgeregt ist und so. Ist es, wie ist denn das wie kriegt ihr das denn dann hin?
Also ab einem späteren Alter gibt es dann eben Rauschmittel, die dabei helfen.
Ja. Ja. Das glaube ich.
Also das ist teilweise wirklich, das hat geholfen auf jeden Fall. Ne? Das hat ja auch so ein bisschen was Ritualhaftes, vor allem wenn mehrere Leute involviert sind, dass man sich dann darauf vorbereitet auch. Aber ich glaube, es ist tatsächlich... Ich meine,
also quasi vorglüht oder vordampft, wahrscheinlich.
Im Idealfall wahrscheinlich dann beides meistens. Und aber es war, es ist halt so eine Unbedarftheit halt eben auch einfach dabei gewesen. Also das heißt, wenn du zu Hause wohnst und wenn du, sag ich mal, deinen safen Rahmen von Eltern, schulischen Verpflichtungen etc. eben hast, ich hatte das Gefühl, ich habe den Kopf super, super frei gehabt, mich mit solchen Themen und mit auch mit der Illegalität auch irgendwie auseinanderzusetzen. Das wäre jetzt, sag ich mal, was ganz, ganz anderes, weil ich in ganz, ganz anderen Verantwortungen eben drinne stecke. Aber damals war das was sehr, sehr, es hatte was sehr Exploratives. So in dem Sinne, dass man auch die Unterstützung, wenn man es jetzt nicht alleine macht und man hat irgendwie, sag ich mal, seine Mitstreiter mit an Bord, die, sag ich mal, dann die dasselbe Risiko eingehen wie du, ist eine Sache, die unglaublich hilft. Und es ist tatsächlich auch schon wirklich ein Ding, was auf so einer freundschaftlichen Ebene echt zusammenschweißt, weil wenn man Situationen erlebt, die ein bisschen brenzlig werden und wo dann, es gab auch einige Situationen, die nicht ohne waren und die mit Flucht zu tun hatten. Und das sind dann Momente, ich habe das als ungeheim hilfreich empfunden, dass meine Freunde einfach mit dabei waren. Und die in derselben Scheiße stecken, gerade sozusagen wie ich, ja. Und man versucht gemeinsam daraus zu kommen.
Also so eine Gemeinschaftserfahrung, ne?
Total. Ja. Das war die Gemeinschaftserfahrung schlechthin für mich. Also ich habe ja auch einen christlichen Background und so, und ich muss ehrlich sagen, es gab nichts, was, sag ich mal, meine Erfahrungen mit Menschen so hat intensivieren und zusammenschweißen lassen wie diese Erfahrung. Weil die teilweise schon recht extrem waren auch einfach. Ne? Gerade wenn man jetzt wegrennt und es ist kalt draußen und man muss sich irgendwo verstecken stundenlang. Das, sag ich mal, wissen die Leute ja nicht, die es nicht machen, aber es ist dann arschkalt und man liegt halt in irgendeinem Straßengraben, weil man nicht entdeckt werden will, und man hat den Arsch halt komplett voll mit, also man ist halt eingesaut von oben bis unten einfach, ne? Und dann irgendwann. Alles für die Kunst, genau. Dann ist die Luft rein, dann geht der Weg nach Hause, und dann freut man sich aber auch drüber, dass man ein Abenteuer erlebt hat. Ich glaube, ist schon nach wie vor eine Triebfeder. Und man gewöhnt sich tatsächlich an das Adrenalin auch.
Das fällt mir die ganze Zeit schon auf. Wir reden ja gar nicht mal nur über Kunst, wir reden ja auch über einen Lebensstil, ne? Einen Lifestyle.
Richtig.
Und das hat man schon bei dir, ich habe das schon bei dir gehört, Jay, wie du gesagt hast, es ist einfach faszinierend, das so öffentlich zu machen. Und so wie du das gerade geschildert hast, Dennis, also das ist ja ein größerer Komplex eigentlich, was Street Art und Graffiti so faszinierend macht, ne? Das ist ja
total
bisschen wie beim Rock'n'Roll oder so, wo ja auch nicht nur die Musik eine Rolle spielt, sondern das ganze Paket drumherum spielt ja irgendwie auch eine Rolle. Würdest du sagen, Dennis, dass das auch eine Form von Rebellion, Protest ist? Gewesen ist so?
Also definitiv, auf jeden Fall. Also für mich hundertprozentig, wobei das, also mich da jetzt künstlerisch auszuleben, hat für mich schon die größere Rolle gespielt, würde ich sagen. Den Reiz dabei ausgemacht. Aber es ist schon Rebellion im Sinne von einfach selbst entscheiden wollen, welchen Raum man einnimmt. Ja. Also selber entscheiden zu sagen, ich lasse mir nicht vorschreiben, welche Fläche ich wie und wie gestaltet haben sehen möchte. Ich glaube, das ist damals auf jeden Fall auch eine Triebfeder gewesen, die die ein bisschen was Aggressives definitiv hat, die viel mit Identitätssuche natürlich auch zu tun hat, und wo gehöre ich hin, was gehört mir, was gehört dem anderen. Ganz klar, aber ich denke, die Szene generell, die Graffiti-Szene, so wie ich sie kennengelernt habe, so wie ich hineingewachsen bin, so wie ich mich damit beschäftigt habe, ist auch einfach aus einer Notsituation quasi heraus entstanden, einfach, beziehungsweise ne, so diese New Yorker Graffiti-Historie, die ja sehr ausschlaggebend einfach für die weltweite urbane Kunstentwicklung gewesen ist, hat ja schon deutlich gemacht, dass es in erster Linie Minderheiten waren, die zu Sprühdose und zu Markern gegriffen haben, um sich in einer gewissen Art und Weise Gehör zu verschaffen einfach. Und sich auszudrücken vor allem, ja. Also einen Ausdruck zu schaffen für sich einfach. Also und ich habe genau diesen Aspekt an dieser ganzen Szene auch immer sehr gemocht. Ich fand das immer sehr schön irgendwo. Es hat was sehr Reizvolles gehabt. Ja, und es hat auch mittlerweile, ich weiß nicht, wie ihr das seht, auch immer noch, gerade bei Banksy sieht man das ja auch häufig, es transportiert immer noch eine sozialkritische, eine politische Komponente. Es sind kritische Tendenzen immer noch vorhanden, die ich sehr erhaltenswert finde einfach.
Das ist was mich zum Beispiel auch sehr anspricht. Ich glaube, Goofy, du findest das manchmal eher ein bisschen nervig, ne, weil du nicht so auf so Botschaften stehst. Aber ich finde das eine total spannende Form, also in dieser, also jetzt, und jetzt sprechen wir eben nicht von den großen Murals, wo es oft wirklich einfach um Kunst geht, sondern eher von diesen kleinen Sachen, die an der Straßenecke sind, wo dann irgendwas dich nachdenklich machen soll oder was dann verbunden ist mit einem Slogan oder mit einem Claim oder keine Ahnung, wenn Banksy an die palästinensische Mauer quasi malt, wie die aufgerissen wird und man auf ein paradiesisches Bild guckt. Das ist gemalt, aber sieht so aus, als würdest du wirklich, als wäre hinter der Mauer das Paradies sozusagen. Ne? Solche Sachen finde ich dann, und ich meine, da kann man ja nicht, das ist ja nicht einfach nur schön oder so oder nur ästhetisch, sondern das will dich irgendwie anregen, zum Nachdenken bringen. Und ich mag das sehr, dass das irgendwie auch Teil dieser Kunstrichtung ist, eben dieses bisschen anarchische, auch dem Establishment quasi mal gegens Bein pinkeln und die Leute irgendwie aufrütteln wollen. So ein bisschen Punk, ne? Irgendwie das finde ich wirklich. Also das spricht mich sehr an, genau, aber ja, genau so, also das mag ich daran gern.
Ich würde nicht sagen, dass es mich nervt, ich habe nur manchmal das Gefühl, es ist die direkte Oberfläche, es ist eine relativ leicht verständliche Message, aber die eigentliche Bedeutung von Street Art und Graffiti, würde ich sagen, liegt noch hinter dieser Message. Also klar ist es irgendwie super, der Steinewerfer, der aber einen Blumenstrauß wirft, ne? Von Banksy dieses berühmte Bild oder die Ratten, die irgendwie den modernen Lebensstil ein bisschen hinterfragen, so dieses Rat Race-mäßige kapitalistische System oder genau die Sachen im palästinensischen Gebiet da oder sowas von Banksy. Das ist schon irgendwie cool. Ich habe da überhaupt gar nichts dagegen, nur habe ich das Gefühl, das ist nicht die eigentliche Bedeutung dieser Kunst. Denn das Phänomen ist ja, dass diese Kunst dann in der Gesellschaft dann auch total akzeptiert ist. Also es ist ja eigentlich im Prinzip nicht so, dass eine Gesellschaft, also unsere kapitalistische Gesellschaft dann dagegen aufbegehrt und sagt, fangt diesen bösen Graffiti-Künstler, der stellt unseren Lebensstil in Frage, sondern im Gegenteil, das ist ja sogar Kunst, die mittlerweile richtig hoch gehandelt wird. Ne? Während die Künstler, die gejagt werden von der Polizei, das sind die Graffiti-Künstler mit ihren Dingern da, Namenszügen und so. Da gehört Banksy ja eigentlich auch dazu. Das ist ja eben auch witzig, dass er.
Da dagegen, kommt er her, ne?
Ja, und dagegen begehrt er ja auch immer wieder auf. Also Exit Through the Gift Shop war ja eigentlich ein Fuck you gegen, gegen die Industrie, zu der er mittlerweile gehört. Ja. Oder der, genau. dass er bei der Auktion bei Sotheby's sein eigenes Bild zerstört. Genau. Ne? In dem Moment, in dem es gedingst wird, versteigert wird, zerstört sich das Bild selber. Das sind ja alles eigentlich Gesten in diese, in diesen, auf die, zum Kunstmarkt, der sagt, ich habe mit euch überhaupt nichts zu tun, aber scheinbar kommt er aus der Rolle gar nicht raus, weil er auch einfach so, weil es halt auch einfach so schön ist. Also man, es ist halt einfach so angenehm, ne?
Ja gut, und er ist auch einfach gut, ne? Also ich meine, das ist, ist der gut. Mann ist einfach gut.
Das, muss das man stimmt, sagen. Aber also. Er ist auch dann eben wieder relativ leicht verdaulich, glaube ich. Wo ich habe in einer anderen Doku jetzt in der Vorbereitung hat ein Künstler, ein österreichischer, ich glaube ein Wiener Künstler gesagt, die ganze Gesellschaft strebt nach Ordnung, aber wir sind das chaotische Element. Und deshalb geht er, dann hat die Kamera ihn begleitet, geht er nachts raus und besprüht die Züge und irgendwelche Wände und sagt immer, ja, der Kick ist halt auch, wenn ich erwischt werde, wird's richtig haarig für mich, ne? Ich weiß das auch. Ja. Und es kommt darauf an, an welchen Richter ich gerate, aber es kann auch mal wirklich böse für mich ausgehen. Aber das ist halt auch irgendwie der Kick, so, ne? Und er hat gesagt, ich bin das chaotische Element. In dieser Gesellschaft, die nach Ordnung strebt. Und das finde ich vielleicht sogar noch eine tiefer liegende Bedeutung von Street.
Ja. Ja. Das finde ich auch ziemlich, oder das finde ich einen sehr spannenden Gedanken sozusagen von der Selbstdefinition. Und das wäre jetzt was ich den Dennis quasi fragen würde. Ist denn, oder hast du deine Straßenkunst so erlebt, im Sinne von, ich will etwas, also jetzt um mit Fight Club zu sprechen, ich musste etwas Schönes zerstören. So, ja. Die Kunst als zerstörerischer Akt. Oder hast du die Kunst eher als einen schaffenden, verschönenden Akt gesehen, weil ich glaube, man kann es beides sehen. Also man kann aus beiden Ecken kommen und das kann sich beides in Street Art wiederfinden. Wie war das für dich?
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall fließend gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist nur das eine oder nur das andere gewesen, aber im überwiegenden Teil ist es mir für mich schon was Schöpferisches, was Schaffendes gewesen. Ich habe nie ein Interesse daran gehabt, irgendwas kaputt zu machen oder so. Sondern vielleicht, weiß ich nicht, ich meine, Motive liegen ja auch manchmal irgendwie ein bisschen tiefer, ne? Man weiß ja manchmal nie auch, wo jetzt dieses Bedürfnis für mich konkret, wenn man jetzt genauer hinschaut, wenn ich mich jetzt psychotherapeutisch das mal, wo das jetzt herkommt. Aber ich hatte immer einen Gefallen einfach an der Gestaltung selbst. Das ist für mich immer cool gewesen. Und ich glaube auch tatsächlich dieses sich sehen relevant zu machen einfach. Also für mich hat immer einfach eine große Rolle gespielt, einfach qualitative Bilder zu malen und einfach gute Styles zu malen und auch in diesen Wettbewerb sozusagen, der da ein bisschen mitschwingt, auch mit einzusteigen einfach, weil da auch ein Wettbewerb ja vorhanden ist, dass man sich gegenseitig auch einfach sozusagen eben das so in so einem battlemäßigen Charakter eben zuspielt einfach. Und das hat aber, finde ich, was sehr Spielerisches. Und dieses zerstörerische Graffiti, da kann ich mich auch noch erinnern, da haben wir uns damals auch, gab es schon damals so Dokumentationen, die man dann aus Berlin gesehen hat. Und jede Stadt hat dann auch irgendwie ihren ganz eigenen Flavor irgendwie, ne, die Herangehensweise, wie man Graffiti versteht und wie die Szene funktioniert. Das ist eben auch nochmal die Frage, ne? Also die Szenen, es ist zwar eine Szene, aber, sag ich mal, die Regeln, die innerhalb der Szene herrschen von Stadt zu Stadt, wer wo malen darf, zum Beispiel, wer, also wo das Hoheitsgebiet hat, das sind auch nochmal getrennte Dinge, die man da betrachten kann. Und ich kann mich echt noch erinnern, dass die Berliner sich immer total damit bruskiert haben, einfach total radikal und rücksichtslos zu sein und sich so ein bisschen als Terrorgruppe stilisiert haben und dann mit Sturmhauben und 10 Leuten an die S-Bahn-Stationen gegangen sind und dann innerhalb von 10 Minuten einen kompletten Zug vollgemalt haben, wo die Qualität nicht so eine Rolle gespielt hat. Also es sei jetzt mal die gestalterische Qualität in Form der Buchstaben. Also natürlich hat man gesehen, die können malen, aber da ging es eher, glaube ich, so um das Statement einfach, ja. Also ein Statement irgendwie zu setzen, dass man es da einfach mit einer unkontrollierbaren Gruppierung zu tun hat, die sich über Gesetze und Ordnung eben stellt. Also so ein chaotisches Element, wie Goofy gerade gesagt hat, eben auch so zum Ausdruck bringt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch darin nie so immer ganz den Plot gerafft. Also ich habe mich immer gefragt, ja okay, ihr macht jetzt irgendwie auf hart und ihr wollt jetzt irgendwie den Chaosmacher hier irgendwie stiften, aber worum geht's euch denn jetzt eigentlich so, ne? Oder ja. Das schien mir dann doch eher so ein bisschen wie Leute, die einfach denen langweilig ist und die sich halt nach krassen Sachen halt irgendwie sehen. So kam mir das immer ein bisschen vor und damit konnte ich mich nie identifizieren.
Die randalieren wollen, ne?
Ja, genau. Und der Witz ist auch einfach, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, einfach diese Schnittmengen zu anderen Szenen sind auch in der Graffiti-Szene wie auch in anderen kulturellen Errungenschaften und Bewegungen, die es gegeben hat, total fließend. Also es gibt vom Graffiti hin oder von der Street Art Querverbindungen in die Hooligan-Szene zum Fußball zum Beispiel. In Braunschweig, wo ich gewohnt habe, ist es sehr ausgeprägt zum Beispiel. Da wird Graffiti so als Tool benutzt, um irgendwie seinen Verein zu pushen. Und es Oder die Punk-Szene, die bedient sich ja auch gewisser Street-Art-Bildsprachen, die dann draußen sozusagen irgendwo angebracht werden. Und ich glaube, was so zentral bei der ganzen Angelegenheit ist, ist, dass diese ganze Street-Art ein Kommunikationsmittel auch eigentlich ist in einer gewissen Art. Ja, also es muss nicht mal irgendwie etwas transportiert werden, was einen tiefer liegenden Sinn irgendwie ergibt. Und also der Sinn kann ja auch sein, ich möchte zerstören oder ich will zeigen, dass ich hier machen kann oder Raum einnehmen kann, wie weil ich und meine Leute das halt cool finden. Und dann wird das gemacht und dann ist anhand der Bilder ist das die Message. Also sind sozusagen die Bilder, egal ob das jetzt Buchstaben sind oder was anderes, können dann sozusagen diese Message transportieren.
Es geht eigentlich um den Akt sozusagen.
Um den Akt,
nicht um so, richtig. Nicht um das Produkt als erstes, sondern um den Akt. Das finde ich spannend. Und da du hast jetzt gerade kurz gesagt, naja, es gibt dann da so Hoheitsgebiete quasi von einzelnen Szenen. Ist es so wie an den Baum pinkeln, also sprich das Revier markieren, hier sind
ganz
wir
genau.
Und hier, das gehört uns quasi, also hier malt kein anderer.
Ja, total, ganz genau, das ist ganz genau das und in manchen Gebieten handelt man sich auch große Probleme ein, wenn man sozusagen da eindringt mit seinem Style oder wenn ich jetzt irgendwo hingehe und irgendwo was Züge an einer Stelle zum Beispiel male oder mir Stellen in der Stadt irgendwie heraussuche, dann gibt es definitiv Menschen, die sich da ans Bein gepinkelt fühlen und die unter Umständen auch rausfinden, wer du bist.
Und wie funktioniert es dann? Kriegst du dann einen Brief von deren Anwalt, wo dann steht, bitte unterlassen Sie das in unserer Gasse. Wir haben hier an die Wand gepinkelt und damit ist ja wohl klar, das ist unseres. Oder wie funktioniert es dann? Oder wird es dann, ich nehme an, das ist jetzt ironisch, natürlich.
Ja.
Also das wird dann handgreiflich, oder wie?
Ja, das sind dann schon gewalttätige Drohungen, ja, auf jeden Fall. Also das, so wie ich das jetzt kennengelernt habe, das artet jetzt nicht immer aus. Aber ich möchte nochmal dazu sagen, das lässt sich jetzt in erster Linie auch erstmal nur auf den Graffiti-Bereich anwenden. So, ne? Also Leute, die, die Stencil-Art machen diese Werbeplakate, also es gibt ja sozusagen diesen Bereich mit Stencil Art, ja, dass ich sozusagen eine Schablone habe und diese Schablone dann eben mit Sprühdose bemale, gibt's ja zum Beispiel noch die Variante, dass man großflächige großflächig Papier bedruckt und dann quasi so in Werbetechnik-Manier großflächige Werbetafeln zum Beispiel umgestaltet oder Wandflächen damit oder umgestaltet.
Oder auch Häuserwände, ne? Die klebt.
Total, die klebt und ich glaube, in dem Bereich, da hat man es einfach nochmal mit anderen Leuten zu tun. Ich glaube, die Street-Art-Szene ist jetzt, wenn ich jetzt sozusagen diese verschiedenen Techniken voneinander trenne, würde ich schon sagen, dass da nochmal andere Regeln gelten. Und es ist ja schon auch so, dass jetzt die ganzen Hardliner aus der Graffiti-Szene, also ne, das ist ja auch wieder, das hat was Politisches einfach. Ne? Du hast irgendwie verschiedene Lager, die haben alle unterschiedliche Ausdrucksmittel, die haben einen bestimmten kulturellen Background auch. Und in der Graffiti-Szene zum Beispiel, also bei den ganzen Trainwritern oder ne, ist sowas wie Stencil Art halt total verpönt. Das ist für die keine Kunst. Also ich will das nicht pauschalisieren, aber ich habe das damals einfach, da ich ja hauptsächlich so in der Style-Writing-Ecke unterwegs war, immer wieder gehört, dass es geht viel um Respekt und Street Art oder ne, in der Form, dass man sich irgendwelche Schablonen ausschneidet zum Beispiel oder irgendwo Papiere hinklebt, ist nicht so gut weggekommen auf jeden Fall.
Das Freihandmalen ist das Ideal, ne? für die richtigen Graffiti-Künstler. Man muss ja sagen, die Stencils müssen auch vorher gezeichnet werden. Ich meine, die Leute, die solche Schablonen herstellen, müssen auch irgendwie ein bisschen was können, oder? Um so eine Schablone überhaupt erstmal herstellen zu können. Aber vielleicht geht es ja auch darum, unter Druck direkt ad hoc so aus der Hand die Dinge malen zu können, ne?
Kannst du mir noch mal erklären, weil, wie gesagt, ich bin, mich interessiert so diese typografische Graffiti interessiert mich persönlich nicht so sehr. Also, weil ich irgendwie immer denke, ja, okay, das sind Linien und das sind Buchstaben, die aber nichts bedeuten oder die man, also so, das sieht, man merkt schon, da steckt Arbeit drin und die können was, so. Aber es spricht mich nicht so an. Was ist daran schön? erzähl mir mal, was ist daran schön?
Also für mich ist daran schön so die Möglichkeit, die Möglichkeit zum Experimentieren ist auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt. Man bewegt sich im Rahmen, also ich würde es mal so darstellen, du bewegst dich in einem vorgegebenen Rahmen von Buchstaben und Zahlen meinetwegen. Dieser Rahmen ist sozusagen gesetzt, aber innerhalb dieses Rahmens hast du einen sehr großen Gestaltungsspielraum einfach. Und rein typografisch gesehen ist es auch, sage ich mal, in der Typografie selber, also jetzt mal abgesehen von Graffiti, eine Herausforderung, ein harmonisches, in sich stimmiges Gesamtbild zu erzeugen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt rein von Kalligrafie, so japanischer Kalligrafie zum Beispiel ausgehe oder einfach, da gibt es ja auch unterschiedliche Disziplinen, wo es einfach viel um das Schriftbild geht. Es geht um eine kunstvolle Umsetzung bestimmter charakteristischer Merkmale, die einen Buchstaben ausmachen. Und der Reiz, glaube ich, für viele Graffiti-Maler besteht halt eben darin, dass diese Grenzen, die der eindeutig definierte Buchstabe setzt, immer wieder neu auszuloten. Also das bedeutet, wenn ich ein K habe, dann habe ich, ein K hat eine bestimmte semantische Ebene, eine bestimmte Optik, ja. Wie kann ich sozusagen innerhalb eines Wortes diesen Buchstaben neu in Szene setzen, beispielsweise. Ne? Also ich glaube, das ist so der Reizfaktor dabei, zu sagen, wie kann ich einen Schriftzug möglichst spannend, dynamisch, langweilig vielleicht sogar auch. Ich kann auch ins Gegenteil gehen. Ich kann ja auch sagen, wie kann ich den möglichst anti gestalten, ja, also dass der gar keine Harmonie mehr aufweist. Aber das ist für mich immer so ein Reizfaktor gewesen, halt zu gucken, ich habe ein Wort beispielsweise, also wir haben bei uns früher, haben wir immer so zu Übungszwecken so ein kleines Battle gemacht, wo wir, wo einer ein Wort vorgegeben hat und dann hast du 10 Minuten Zeit gehabt, um aus diesem Wort halt eben einen Style zu kreieren, ne? Und dann wurde halt die Zeit gestoppt und nach 10 Minuten hat man dann sozusagen die Ergebnisse miteinander verglichen und man, und das hat halt, ja, enorm dabei geholfen, sag ich mal, ein Verständnis von Harmonie und von Wirkung einfach aufzubauen. Ich glaube, da geht es ganz, ganz viel einfach um Gestaltung letztlich, weißt du? Da geht es nicht viel um Emotionen oder so halt, ne? Die, wie du jetzt ein Bild irgendwie hättest mit einer Szene, mit einer Frau irgendwie drauf oder irgendwas.
Und warum nimmt man nicht tatsächlich Wörter, die was bedeuten, ne? Also ich wundere mich immer, das sind ja meistens irgendwie Buchstabenfolgen, so, die in der Regel jetzt nicht irgendwie Haus oder Geld oder Bund oder Hausmeister,
Vogelkacke,
Vogel, ja genau, irgendwas so. Also warum macht man nicht, weil ich suche immer nach dem Sinn und dann denke ich, ah ja, stimmt, es gibt keinen, ich soll die Form bewundern und dann bewundere ich die Form, aber das nutzt sich für mich dann relativ schnell ab. So, also wenn es ein Wort wäre, dann könnte ich darüber nachdenken, warum man das gemalt hat. So, ja. Ne, dann würde ich irgendwie denken, da gibt's einen Sinn dahinter, aber vielleicht geht's genau gerade darum, dass es keinen Sinn dahinter geben soll. Aber das habe ich mich schon 1000 Mal gefragt. Also würde mich viel mehr ansprechen, wenn es Vogelkacke oder Zipfelmütze wäre, irgendein Wort damit.
Na, ich glaube, also früher hatte ich den Eindruck, hat das einfach niemanden interessiert. Also natürlich bestimmte Wörter, die lesen sich irgendwie schöner oder ne, als andere oder hören sich irgendwie angenehmer an. Aber ich glaube, der Adressat ist immer die Szene. Und es wird darauf geachtet, was die Szene als wichtig und als wertvoll empfindet. Wenn ich jetzt für den Graffiti-Bereich spreche, hat der Style, wie man den Style aufzieht sozusagen innerhalb des Bildes, den höchsten Wert. Da geht es nicht in erster Linie um das Wort, sondern es geht darum, was hast du aus deinen Worten, aus deinem Wort gemacht. Also
das ist doch eine Designfrage. Es ist doch eigentlich eine Designkunst.
Genau.
Genau, und das Design ist eben nicht funktional, sondern das Design ist die Message an sich. Also so wie Jugendliche oder wie Subkulturen Kleidungsstile für sich wählen. Ne? So wie die Punks den Iro erfunden haben oder die Sicherheitsnadel durch das Ohr oder die Ratte auf der Schulter oder die zerrissene Jeans. Das sind Style-Fragen, die aber über die Funktionalität von Design, wie wir das normalerweise aus dem Werbekontext kennen, oder ne, also wir sind ja von Design umgeben. Also wir, die Oberfläche, auf die wir jetzt gerade schauen, beim Aufnehmen dieser Folge, ist ja komplett durchdesignt. Jedes einzelne Element ist von irgendwelchen Designern ganz bewusst so gestaltet, aber das hat einen funktionalen Aspekt. Es soll schön aussehen, wir sollen uns hier drinnen gut bewegen können. Aber wenn man diese nutzlosen Wortfolgen oder Buchstabenfolgen macht, dann ist der einzige Schwerpunkt liegt auf der Art, wie es aussieht. Und das ist eben die Message sozusagen. Das ist sozusagen auch das identifikatorische Element. Hier, das bin ich und das ist mein Schriftzug und dadurch unterscheide ich mich auch von dir. Weil du machst einen anderen.
Genau.
Oder du kannst das gar nicht.
Richtig.
Was ich hier mache, kannst du überhaupt gar nicht. Ne? So wie ich das K Richtig. Schreibe, das kannst du überhaupt nicht. Und dann wärst du im Leben nicht drauf gekommen, weil das ist meine Idee. Weißt? Das ist so, ist so ein bisschen so eine kleine Show wie Macho-Geschichte läuft da, glaube ich, auch. Ne? Also ich meine, du gehst raus mit Sturmhaube im Dunkel der Nacht und musst dich in Gräben verstecken und so. Es ist auch so ein bisschen, wer hat die größten Eier und wer traut sich am allermeisten und so. Es ist so ein bisschen den Claim abstecken, das steckt da ja
definitiv
dahinter. Aber es ist keine Message an den Betrachter, denk da mal drüber nach oder Ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich möchte gerne, dass du auf dem Weg zur Arbeit über Folgendes nachdenkst. Das steckt ja überhaupt nicht drin.
Was den Bereich zum Beispiel angeht, gibt es, sag ich mal, auch Graffiti-Künstler, die da die Bühne ein bisschen weiter aufgestoßen haben, zum Beispiel. Ja, also die sozusagen Graffiti oder Urban Art, Street Art oder generell Kunst im öffentlichen Raum Next Level machen, sozusagen, ne? Und also beispielsweise Moses und Tabs, so die in Niedersachsen, Hamburg und Hannover sehr, sehr stark vertreten sind.
Am Hauptbahnhof Hannover habe ich den Namen Moses schon ganz oft gelesen, oder?
Ja, genau. Kann das sein? Und die beiden, ja, total, genau. Und bei den beiden ist das zum Beispiel so, die haben jetzt innerhalb, in den letzten 5 Jahren haben die wirklich aus Graffiti was ganz, ganz anderes gemacht einfach, ja. Die sind, haben wirklich die Grenzen gesprengt. Also die haben wirklich meiner Meinung nach auch Kunst draus gemacht, ja. Die haben beispielsweise sich irgendwann auf eine bestimmte Farbpalette geeinigt, auf einen bestimmten, auf ein bestimmtes Blau und auf einen bestimmten Gelbton. Und die haben alle ihre Bilder nur in diesen Farben gemalt und sind dann zum Beispiel irgendwann dazu übergegangen, gar keine, sag ich mal, Graffiti-Pieces mehr zu malen, also mit Buchstaben und so, sondern die haben einfach die Züge in diesen 2 signifikanten Farben mit Farbbomben zugeklatscht einfach. Also die haben einfach quasi Farbbomben da drauf gehauen und jeder wusste, von wem die Bilder sind. Einfach, jeder wusste es. Oder eine ganz namhafte Aktion von den beiden war, dass die bei einer S-Bahn in Hannover die Fahrgasttür sozusagen von innen zugemauert haben. Das bedeutet, wenn der Zug einfährt und die Tür geht auf, hast du auf einmal eine Backsteinmauer vor dir. Also die haben da eine Backsteinmauer reingemalt. Oder die haben in denselben Farben haben die eine komplette Zugoberfläche so umgesprüht, dass die, die haben zum Beispiel die Eingangstüren von den Zügen komplett übermalt und haben die detailgetreu nachgemalt, aber nur versetzt, sodass die Leute dann auf die Türen zugelaufen sind und gedrückt haben und dann gar nicht in den Zug reingekommen sind und dann erst gecheckt haben, ach krass, die Tür ist ja eigentlich weiter, ist ja 3 Meter weiter links halt, ne? Solche, und ich würde jetzt mal vermuten, sehr also cool. Ich würde mich auch ganz gerne halt ein bisschen mehr thematisch von Graffiti lösen, weil wir haben ja thematisch, ne, behandeln wir was viel, viel Größeres. Ja. Und deswegen habe ich jetzt mal die beiden einfach jetzt ja, hier klar, in unseren Pott geworfen, weil die diese ganzen Disziplinen ein bisschen miteinander verbinden. Ja, die beziehen den Betrachter auch noch mal ganz, ganz anders ins Geschehen irgendwie mit ein. Ne? Also ich meine, das hat ja eine ganz substanzielle Wirkung, wenn ich irgendwie in den Zug einsteigen will und dann eine Betonmauer davor habe. Ja? Da werde ich aus meinem Alltag rausgerissen. Ja. Ne? Das ist ein Schock.
Ja, das ist quasi, das ist ja so ähnlich wie, also jetzt ganz anders, aber trotzdem ähnlich wie meinetwegen von Banksy die beiden Polizisten, die sich küssen. So, ne? Also 2 englische Polizisten in Uniform, die eng umschlungen dastehen und sich küssen. Also aufgemalt an der Häuserwand. Das ist, da bleibst du stehen und du guckst das an und ne, ja. Und es reißt dich. Also es unterbricht dich. Das finde ich ja das Schöne an Street Art. Deswegen mag ich durchaus auch die plakativere, also die jetzt irgendwie mit plakativen Messages spielt, wenn sie gut gemacht ist, weil sie dich sozusagen in deinem normalen Alltag unterbricht, wenn sie gut ist. Ne? So wie die Tür, die an der falschen Seite aufgeht und du denkst, und die Kunst schafft es, oder eben 2 Polizisten, die sich küssen, was man so normalerweise nicht so sieht, so, und du guckst das an und denkst, okay, so, richtig. Bist kurz unterbrochen und dann geht dein Alltag weiter, so, ne, aber das finde ich das Spannende an dieser Kunstform sozusagen, du musst für die Unterbrechung nicht in die Oper gehen oder in die Kirche oder auf ein Konzert oder so oder in die Ausstellung, sondern in deinem tatsächlich realen Alltag bietet dir der Künstler eine Unterbrechung an. Und es kann ein Arschtritt sein oder es kann eine Umarmung sein oder nur ein Gedanke oder eine Idee.
Empfehlung ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen allmählich mal zum Schluss kommen. Was müsste ich mir denn anschauen, eurer Meinung nach? Welche Künstler, Künstlerinnen sollte ich mir nicht entgehen lassen?
Also mir fallen spontan Rocco und seine Brüder ein. Das ist so ein Kollektiv aus Berlin, meine ich. Und die machen auch wirklich nicht nur Graffiti, sondern auch Kunst im öffentlichen Raum, die verändern U-Bahn-Stationen zum Teil auf ganz skurrile Art und Weise, kann man sagen. Also die, was mir da jetzt gerade einfällt, die haben, es gibt in den U-Bahn-Tunneln gibt's solche Bereiche, die ausgespart sind für Waggons, die dort abgestellt werden, also mitten im Tunnel. Und die haben diese ausgesparten Bereiche in dem Tunnel wie ein Wohnzimmer hergerichtet. Also sie haben da eine Lampe irgendwie unten reingestellt, ein Sofa und was weiß ich, ein Fernseher. Also so eine richtige, wie eine Theaterszene quasi. Und ich glaube, inhaltlich...
Eine Installation.
Nee, richtig, genau, du sagst es, Jay. Eine Installation, die inhaltlich, glaube ich, ein bisschen auf das Obdachlosenproblem so ein bisschen anspielen soll, glaube ich. Also es geht einfach um Wohnraum und die Möglichkeiten des Wohnraums.
Ja, das ist cool. Ich muss sagen, ich weiß ganz oft nicht, von wem die Sachen sind. Ne? Ich habe schon so viel Sachen fotografiert und ganz oft stehen ja keine Namen dabei. Es ist einfach nur wunderschön. Manchmal stehen auch Namen dabei, aber ich kenne sie nicht. ich meine, du hast vorhin schon Herakut erwähnt, von denen. Das ist ja ein Ehepaar.
Nein, stimmt nicht.
Kein Ehepaar?
Nee, es ist kein Ehepaar.
Ah, okay. Dann habe ich das falsch gedingst, aber es sind zwei, ne?
Ja, ja, ja.
Die oft zusammenarbeiten und ganz wunderschöne, auch poetische
Richtig,
Kunst ja. machen im Grunde. Und in der Regel immer mit total ermutigenden Gedanken. So. Also die arbeiten meistens mit so Fantasiefiguren, so hat so ein bisschen was Fantasy-mäßiges, aber kindlicher. Mhm. Kindlicher als so klassische Fantasy-Malerei. Und es geht ganz oft um Fantasie, um Leben, um Freiheit. Also so, ne? Das sind so die Sachen.
Ja.
Also auf jeden Fall, von denen lohnt sich, finde ich, eigentlich fast alles, was ich bisher gelesen habe. Mhm. Gut, wer sehr bekannt ist, also im Grunde wahrscheinlich die Nummer zwei nach Banksy, ist Shepard Fairey. Der ist bekannt geworden durch diesen Aufkleber, wo er ein Bild, ein verfremdetes Bild von einem Wrestler, also Gesicht von einem Wrestler.
Henry the Giant, glaube ich, ist
genau.
Das.
Genau, ne? Und dann steht da drunter Obey.
Obey. Genau.
Keiner weiß im Grunde, was das soll, aber der hat das in der ganzen Welt verklebt. Also das findet man wirklich überall. Und der macht auch sehr große, sehr stylische Murals. Ich habe in New York welche gesehen, in Lissabon habe ich ein tolles fotografiert. Und da sind das hat sowas, das ist auch sehr das hat auch was sehr Designtes, finde ich, dessen Kunst. Der hat dieses berühmte Bild von Obama gemacht, was auf dem Times Titelbild war. Da gibt's dieses berühmte in so ein bisschen lila, türkis, schwarzer Farbe. Es ist ein Porträt quasi, wo man aber hingucken muss, weil es einfach besonders aussieht. Ja gut, es gibt natürlich hier die Invader.
Invader,
ist
ja.
Hammer, ne? Space Invader, der sozusagen überall in der ganzen Welt findest du Findest du so kleine Mosaike an irgendwelchen Straßen hingeklebt, wo so Pac-Man-Bilder drauf sind? Und zwar in dieser digitalen Art sozusagen. Und der Verteil, das ist sein Style. Ne? Der macht immer diese Pac-Man und oder ist es Pac-Man? Nee, es ist Invader sogar, ne? Das Spiel. Wo du diese kleinen Art Raumschiffe oder ja, jetzt merkt man, dass ich nie ein Zocker war und mich in dieser Welt nicht wirklich auskenne und das ist ganz peinlich. Aber natürlich erkennt man diese Ikonografie quasi. Mhm. Und er klebt die überall an irgendwelche Häuserwände, meistens sehr klein. Und wenn der irgendwo in eine Stadt kommt, ist dann die ganze Stadt an irgendwelchen Straßenecken findest du diese Dinge. Und das findest du wirklich auch in der ganzen Welt. Also da kannst du von Berlin bis nach Buenos Aires oder sonst wohin fahren. Irgendwo wirst du sehen, Invader war hier. Ja?
Ich wollte noch das Rabbit Eye Movement nennen. Genau, das Rabbit Eye Movement, also einfach mal googeln. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren Künstlern, die ja auch sehr verrückte Sachen machen auf jeden Fall. Und was ich noch sehr empfehlen kann, was mir persönlich wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist der Henrik Beikirch. Das ist ein auch ein Mural-Art-Künstler, der wirklich meterhohe Porträts von Menschen aus der Arbeiterklasse hauptsächlich an große Häuserfassaden bringt. Das ist unglaublich eindrucksvoll einfach, weil
ja, super.
Diese Menschen, die dort porträtiert werden, die haben immer unmittelbar was mit dem Ort, wo dieses Bild entsteht, zu tun. Also das sind einfach Menschen dort aus der Umgebung, aus der Arbeiterklasse. Und sehr empfehlenswert.
Und die sind wunderschön.
Wunderschön.
Wunderbar. Das sind wirklich tolle Porträts. Ja. Und wirklich eben auch über ganz großflächig habe ich auch schon einige fotografiert. Die sind sehr eindrucksvoll.
Was ich jetzt nicht erzählt habe, war die Geschichte, die ich vorhin angedeutet habe. Die werde ich jetzt in meinem Goofy-Gramm erzählen. Das ist die Geschichte von Tyree Guyton. Und dem Heidelberg Project, das kann ich jetzt leider nicht erzählen, aber diese Folge kommt am Nikolaustag raus, unser Gespräch hier. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, euch in der nächsten Woche beim Goofy-Gramm eintragt und das abonniert, dann verspreche ich, dass ich am Montag, dem 13. Dezember, die Geschichte von Tyree Guyton erzähle und kurz schildere, was der gemacht hat. Das ist nämlich auch eine ziemlich tolle Geschichte rund um die Street Art und wie Street Art nicht nur sozusagen Battle ist zwischen konkurrierenden Leuten oder das Prinzip des Chaos in die Ordnung rein, sondern wie Street Art auch zu was richtig Positivem, Guten beitragen kann. Aber auch nicht unumstritten gewesen ist. Also das muss ich dann aber in meinem Goofy-Gramm erzählen.
Aber an der Stelle dann auch noch mal kurz, schaut doch mal wirklich in meinen Instagram-Kanal rein. Da kriegt ihr einen wirklich großen, also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Künstler, die ich fotografiert habe oder die Kunst von diesen Künstlern. Es ist Banksy dabei, es ist Shepard Fairey dabei, wie gesagt, unbekannte Leute. Guckt euch das mal an, da kriegt ihr einen super guten Überblick über das, was Street Art so kann. Ne? Von wirklich ganz kleinen Sachen zu wirklich ganz beeindruckenden großen Sachen. Also ich finde, das ist schon. Ja, da kriegt ihr einen Überblick.
Das Nipples-Glory genau. Auf Instagram. Dennis, vielen Dank. Das war total cool, dass du hier warst. Ja. Du hast jede Menge Expertise noch hinzugefügt, die ich leider nicht so richtig liefern konnte. Aber
das war richtig gut.
Ich musste einen guten Gesprächspartner für den Jay mit anschleppen und das ist mir in dir gelungen.
Da bin ich sehr froh. Das war richtig schön, weil ich jetzt zumindest mal auch einen kleinen Blick in die Kunstform, mit der ich gar nicht so viel innerhalb der Street Art anfangen kann, gewinnen konnte. Und das war schön. Das war Spitze.
Ja, Wahnsinn.
Dein Instagram-Account heißt @painturas. Ach so, sorry. Ja, genau. Und der, wir haben so ein, immer noch so ein kleines Lag hier, ein Internet-Lag. Ich wollte gerade deinen Instagram-Kanal vorstellen. Du bist unter @painturas zu finden.
Genau, und da sieht man nämlich auch, was der Bube kann. Leider ist da gar nicht so viel Street Art dabei, aber viele von deinen anderen Sachen. Und du hast schon echt was drauf. Das ist wunderschönes Zeug.
Dankeschön, ja.
Übrigens ist es auch einer der Gründe, das wollte ich auch noch sagen, warum ich Street Art fotografiere. Nämlich, ich sagte ja vorhin, das Schöne an der Street Art ist, dass sie ja flüchtige Kunst ist. Und um das zu unterlaufen, fotografiere ich sie. Mein Kommentar dazu, das kann einfach nicht sein. Irgendjemand muss das wenigstens auf irgendeiner Festplatte dieser Welt sichern.
Mm, total.
Und das bin ich.
Ich habe auch nochmal gedacht, das ist auch so ein Thema gewesen, jetzt so gesehen, da könnte man echt noch Ewigkeiten drüber weiterreden, ne? Weil man, es ist einfach so ein breites Feld, auch nochmal, schließt sich für mich nochmal der Kreis, wie Jay auch am Anfang schon gesagt hat, dass da einfach unwahrscheinlich viel Platz hat. Und deswegen würde ich meine Kunst auch immer noch ein Stück weit als Street Art auf jeden Fall bezeichnen, weil ich es auch immer noch mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit aufgehört habe. Hm. Aber da viel Einfluss auch von dem, was ich auf der Straße gemalt habe, eben auch noch drinsteckt. Von daher ist Street Art immer mit dabei, in irgendeiner Form.
Super. Dennis, wir haben hier ein Abschiedsritual. Das haben wir von Game of Thrones geklaut.
Okay, ja.
Wir sagen, was sagen wir dem Tod? Und die anderen sagen, nicht heute.
Okay.
Jetzt haben wir eine tierische Verzögerung. Obwohl du in Marburg sitzt, genau wie ich, ist irgendwie das Internet zwischen uns beiden sehr, sehr langsam. Aber wir versuchen das gerade einfach mal, okay?
Ja.
Also am besten, Dennis, ist du stellst die Frage, was sagen wir dem Tod? Und dann sagen Jay und ich, nicht heute, okay?
Okay, los geht's. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Ey, das hat richtig gut hingehauen.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Show me the money.